Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag. Ziemlich genau 150 Jahre ist es in diesen Tagen her, dass der Deutsch-Französische Krieg begann. Er endete mit der Gründung des Deutschen Kaiserreichs. Provoziert hatte auch diesen Krieg damals, letztlich mit der berühmten Emser Depesche, der preußische Ministerpräsident und Kanzler des Norddeutschen Bundes Otto von Bismarck. An die Reichsgründung erinnert nun eine Ausstellung im Militärhistorischen Museum in Dresden, über die wir gleich berichten. Vorher aber geht es mal erst um den angeblichen Reichsgründer selbst, um Bismarck. Im Rahmen der aktuellen Kolonialdebatte stehen ja auch seine Denkmäler und die zahlreichen nach ihm benannten Türme in der Kritik und damit natürlich vor allem er selbst. Einige Monumente sind schon beschmiert worden. Zu Recht habe ich Christoph Nonn gefragt. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und er hat 2015 eine viel beachtete Bismarck-Biografie veröffentlicht.
Ja, zu Recht gegen Bismarck, wenn man aus einer demokratischen Perspektive argumentiert und wenn man aus einer antirassistischen Perspektive argumentiert, ist das sicherlich zu Recht, weil Bismarck durchaus ein Rassist gewesen ist und alles andere als ein Demokrat gewesen ist. Wobei man direkt hinterher sagen muss, dass zumindest Rassismus damals so universell verbreitet gewesen ist im 19. Jahrhundert, dass er da sich überhaupt nicht abgesetzt hat von der ganz großen Mehrheit der Menschen.
Viele Proteste im Moment richten sich gegen Kolonialpolitiker, gegen den Imperialismus der damaligen Zeit. Wie hat Bismarck sich da aus Ihrer Sicht des Biografen verhalten?
Er hat interessanterweise sehr lange Zeit überhaupt nichts von Kolonien gehalten. Also es gibt so Äußerungen von ihm, 1871 zum Beispiel, als das Deutsche Reich gegründet worden ist, woran er ja einigen Anteil gehabt hat. Da haben die Franzosen angeboten, im Friedensvertrag nicht Elsass-Lothringen an Deutschland abzutreten, sondern französische Kolonien. Also die Rede war von Vietnam, Laos und Kambodscha. Und da hat Bismarck damals gesagt, das wollen wir überhaupt nicht haben. Mit Kolonien können wir gar nichts anfangen. Also die meiste Zeit hat er von Kolonien gar nichts gehalten. Er hat einmal sogar gesagt, solange er Reichskanzler sei, würde das Deutsche Reich keine Kolonien bekommen.
Sie haben angesprochen, er sei auch Rassist gewesen, nicht in allen Punkten sicherlich auch Demokrat gewesen. Schmälert das die Bedeutung, die er trotzdem für die deutsche Nation, um es mal so pathetisch hatte, zu formulieren?
Ja, das schmälert schon die Bedeutung, die sehr häufig angenommen wird, weil sehr oft ja nach wie vor von Bismarck als dem Reichsgründer gesprochen wird, also der, der den Nationalstaat begründet hat. Und das ist in der Form nicht richtig, weil es keinen einzigen Reichsgründer gegeben hat, weil die Reichsgründung, also die Gründung dieses deutschen Nationalstaats, ein sehr komplexer Prozess gewesen ist, der sehr, sehr lange gedauert hat und an dem sehr, sehr viele Leute beteiligt gewesen sind. Da war er eigentlich nur einer von.
Und dennoch haben wir wahnsinnig viele Bismarck-Denkmäler, haben riesige Bismarck-Türme. Wie kam es dazu?
Das ist eine Mythologisierung. Man hat nach 1871, als dieser Nationalstaat einmal bestand, das Bedürfnis auch nach einem Nationalhelden. Und Bismarck hat sich damals angeboten, selbst dieser Nationalheld zu sein. Der hat ziemlich laut hier geschrien, in Interviews, in Reden, die er gemacht hat, auch in seinen Memoiren dann, den Gedanken und Erinnerungen. Da hat er sich selbst zum Reichsgründer stilisiert. Und das haben die Menschen damals eben sehr gerne angenommen, weil man eben nach einem solchen Nationalhelden gesucht hat.
Und Herr Nonn, was machen wir damit jetzt? Es wird im Moment immer der Ruf laut nach Kontextualisierung. Man müsse beschreiben, unter welchen Umständen solche Denkmäler, solche Türme entstanden sind. Man müsse dem eventuell was entgegensetzen. Wäre auch der Weg des Abräumens möglicherweise einer?
Also ich bin als Historiker da ein bisschen sehr vorsichtig, weil ich denke, man kann und soll als Historiker informieren und man soll aufklären, aber Entscheidungen über sowas sollen und können Historiker eigentlich nicht treffen. Das muss die Gesellschaft machen und letzten Endes ist das Wichtigste bei der ganzen Sache eigentlich, dass in der Gesellschaft darüber geredet wird, weil dann letzten Endes diese Frage, in welchen historischen Traditionen sich die Gesellschaft selbst verorten möchte, eigentlich geklärt werden kann. Was man dann letzten Endes mit solchen Bismarck-Denkmälern macht, ist vielleicht so konkret gar nicht wichtig. Ich persönlich finde es eigentlich am schönsten, wenn man die nicht einfach stehen lässt, wenn man sie aber auch nicht abreißt und, sagen wir mal, in Hamburg dann in die Elbe kippt. Nicht nur, weil das die Schifffahrt gefährdet, sondern auch, weil das Entsorgen von Denkmälern ja irgendwie auch ein Vergessen von Geschichte ist. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Es gibt ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Wesel oder gab's bis 1945 an exponierter Stelle direkt vom Bahnhof. Und das haben die Engländer 1945 abgerissen. Die haben das gestürzt. Und dann verschwand das irgendwo auf dem städtischen Bauhof, im Museum. Und vor ein paar Jahren ist es wieder aufgestellt worden, aber nicht wieder auf den Sockel drauf, sondern man hat die Trümmer auf die Wiese gelegt, so wie sie gestürzt waren, und dann so eine Art Schneewittchensarg aus Glas drumherum gemacht. Und das führt dazu, dass die Leute, die da jetzt hinkommen, kurze Erklärungen, was ist hier passiert, wann ist das aufgerichtet worden, warum liegt es jetzt da so, das viel mehr wahrnehmen als ein normales Denkmal, an dem man häufig achtlos vorbeigeht. Also es erzeugt so eine produktive Verstörtheit. Was ist eigentlich hier passiert? Warum ist das gestürzt worden? Warum ist das sozusagen jetzt in diesem Schneewittchensarg drin? Diese Art von produktiver Verstörtheit durch Denkmäler zu erzeugen, das sind eigentlich, finde ich, die schönsten Lösungen, weil dann dieser Nachdenkensprozess über die Geschichte angestoßen wird.
Sagt der Historiker Christoph Nonn. Vielen Dank. Seine Biografie Bismarck, ein Preuße und sein Jahrhundert ist im CH Beck Verlag erschienen. Bismarck als Reichsgründer, ein Mythos also. Im Militärhistorischen Museum in Dresden geht man der Sache gerade noch etwas ausführlicher auf den Grund. Dort ist seit dieser Woche nämlich eine Ausstellung mit dem Titel, Achtung, Wortspiel, Krieg macht Nation zu sehen. Im Mittelpunkt steht die Gründung des Deutschen Kaiserreichs 1871 nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Welche Ziele und Hoffnungen verbanden damals Menschen mit der Idee der Nation, die ja vielfach missbraucht, auch für die Gegenwart größte Bedeutung hat? Wie veränderten Fabriken, Eisenbahnen, Telegrafen, Massenpresse und das Streben nach gesellschaftlicher Teilhabe nicht nur ihren konkreten Alltag, sondern auch politische Handlungsspielräume? Und was wurde daraus? Carsten Probst hat die Ausstellung gesehen.
Das hatten sich die bürgerlichen Revolutionäre von 1848 ganz anders vorgestellt. Für sie war klar, dass ein Nationalstaat eine gute Idee ist. Er fördert die Freiheit des Individuums, er ermöglicht politische Mitbestimmung, er beendet die Kleinstaaterei und schafft einen einheitlichen Wirtschaftsraum unter dem Dach einer gemeinsamen Sprache und eines gemeinsamen kulturellen Erbes. Aber nach der Niederschlagung der 48er Revolution fanden sie die gute Idee plötzlich von anderen gekapert vor, von Kommunisten zum Beispiel oder von den Monarchisten, die unter Nation oder dem Staat etwas völlig anderes verstanden. Der preußische Ministerpräsident und spätere Reichskanzler Bismarck sagte es zwar nicht offen, aber letztlich kamen ihm die drei Kriege zwischen 1864 und 1870 gegen Dänemark, Österreich und vor allem gegen Frankreich sehr gelegen, um den Begriff der Nation eher im Sinn eines Königreiches zu interpretieren und das Parlament in seinen Möglichkeiten zu beschneiden. So Kuratorin Anja Protte, die die Ausstellung gemeinsam mit Gerhard Bauer eingerichtet hat.
Mit den Siegen, die man so gar nicht erwartet hatte, nahm das natürlich eine Dynamik auf, die am Ende auch viele überzeugte, die am Anfang sehr skeptisch waren, auch besonders, dass eine Nationalstaatsgründung unter preußischer Führung stattfinden sollte.
Aber wie stellt man einen Kampf aus, in dem es eigentlich um Begriffe geht wie Nation oder Fortschritt? Das Militärhistorische Museum konzentriert sich naheliegenderweise zunächst auf die Kriege, mit vielen Artefakten, Gemälden, Uniformen, alten Kanonen, aber auch frühen Fotografien und Filmdokumenten und großen Schlachtenpanoramen. Im Subtext der Ausstellung zeigt sich die wachsende Bedeutung von Medien und aktueller Berichterstattung über Kriege und Politik. Sie haben das Bild dieser Epoche bis heute geprägt und das preußische Königshaus bediente sich ihrer für Selbstdarstellung und Propaganda und mit teils rassistischer und antisemitischer Rhetorik.
Das ist das, was sich eigentlich durch die Ausstellung zieht, dass Eingrenzen und Ausgrenzen immer Teil des Nationalismus ist, im Guten wie im Bösen. Und da sozusagen ein Gewicht zu finden, das ist auch Aufgabe jeder Gesellschaft. Und das hat eben im Deutschen Kaiserreich, hat das auch zu fürchterlichen Formen von Ausgrenzung geführt, gerade wenn wir in den Bereich des Antisemitismus kommen, der sich eigentlich in der modernen Form auch erst in dieser Zeit nach 70-71 entwickelt hat.
So verfolgt die Ausstellung eigentlich die Zersplitterung der historisch aufgeladenen Begriffe wie Nation oder Fortschritt im Machtkampf zwischen Monarchie, Bürgertum und linken Revolutionären. Das Wirken des Kaiserreiches hat gerade dem Begriff der Nation einen bis heute spürbaren negativen Beiklang von preußischer Hybris und Militarismus mitgegeben. Die zuweilen schrille Diskussion um die aktuellen Forderungen der Erben der preußischen Kaiser zur Rückgabe von Kunstwerken und Immobilien hat all diese verschiedenen Deutungen des Nationalen jüngst ja auch noch einmal hochkochen lassen. Schon das zeigt, wie aktuell und wie unbewältigt dieses Thema auch im wiedervereinigten Deutschland noch ist.
Das Anliegen unserer Ausstellung ist auch, dass das ganz normal ist. Das ist das, was wir auch gerade mit diesem etwas intensiveren Teil sozusagen im Haupthaus zeigen wollen, dass es eben nie einfach war mit der Nation. Es war immer kompliziert. Es haben immer Aushandlungen zwischen den Menschen stattgefunden. Leute haben es ausgehandelt, haben es ausgekämpft. Es war sozusagen nie einfacher. Es gab also diese gute alte Zeit eigentlich in der Form nicht, wo man sagt, oh, da war das ganz einfach, was eine Nation ist. Nein, gab es nicht. Ist auch keine Naturkonstante, sondern es ist tatsächlich sowas, was jede Gesellschaft wieder aushandeln muss, solange sie eben am Konzept der Nation festhält.
Carsten Probst berichtete über die Dresdner Ausstellung zur Reichsgründung 1871. Und mit dem Thema Kritik geht es, wie es sich für eine Kultursendung gehört, auch weiter. Diesmal allerdings etwas näher in Richtung Gegenwart. Mit der Kritik an Filmen, die in den 1980er Jahren gedreht wurden, nämlich die damals die Kinos füllten und an die heute, na zumindest, Fragen gestellt werden. An die Filme des Komikers Otto Waalkes zum Beispiel, in denen in vielen Szenen rassistische Stereotype vorkommen. Nicht allein das berühmte N-Wort und andere Formulierungen.
Ja, übermorgen ist Stichtag. Ab übermorgen ist bei uns der Sklavenhandel verboten. Wussten Sie das nicht?
Nein.
Ach, dann haben Sie auch keinen Sklaven?
Nein, woher denn?
Aus dem Erzeugerland. Dann kämen allerdings für Sie die Transportkosten dazu, plus Zoll, plus Versicherung.
Nein, danke, das kommt für uns nicht in Frage. Ich bin ja hier im Haus beschäftigt und tagsüber ist mein Mann im Ministerium.
Naja, da gibt es ja Gottlob noch den Zwischenhandel. Das ist denn weitaus günstiger für Sie.
Ach, das ist dann günstiger für mich?
Ja, Frau. Ich mache Ihnen mal ein Angebot, gnädige Frau.
Was habe ich gerufen?
Das ist er, Bimbo.
Was soll er denn kosten?
Gnädige Frau, darüber reden wir später. Ich lasse Ihnen Bimbo erstmal zur Ansicht. Hier, Bimbo, das ist deine neue Herrin. Mach mir keine Schande. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Meister.
Nun wird seit einigen Tagen gefordert, solche Szenen wie diese heute nicht mehr zu zeigen. Im Fernsehen zum Beispiel. Auch wenn sie, wie hier, ziemlich deutlich grotesk und satirisch gemeint waren. Und gegen die Verantwortlichen gibt es Rassismusvorwürfe. Zu den Autoren, die für Otto Waalkes schreiben, gehört neben Robert Gernhardt auch Bernd Eilert, Satiriker, Mitglied der Neuen Frankfurter Schule, Titanic-Autor. Ihn habe ich heute Nachmittag gefragt, ob er die Kritik nachvollziehen kann.
Ja, verständlich ist sie also auf jeden Fall. Also jedenfalls überfordert sie mich nicht intellektuell. Nein, aber ich habe die am Anfang nicht ganz ernst genommen, weil ich ja den Anlass kenne und diese Szene in Erinnerung hatte. Und da kam es mir zunächst ziemlich albern vor. Aber wenn man drüber nachdenkt, fand ich dann diesen Fall doch exemplarisch, weil er für andere steht, die ähnliche Probleme bekommen haben oder noch bekommen könnten.
Was ist exemplarisch an diesem Fall?
Exemplarisch ist für mich, dass da eigentlich zwei Weltanschauungen aufeinander prallen. Also einmal eine ideologisch geprägte, die des Antirassismus, die hätte gerne eindeutige Regeln. Und dann eine komische Weltanschauung, die halt häufig zwei- oder mehrdeutig ist in ihren Aussagen und die Regeln, das ist ja das Gesetz der Komik, und Tabus verletzt und bricht. Also diese beiden Anschauungen reiben sich natürlich aneinander, aber ich finde, das sollte man aushalten auf beiden Seiten.
Erinnern Sie sich noch, was damals die Absicht war?
Die Absicht war, eine komische Szene zu machen, die für den Film die einzige Funktion hat, den Helden weiterzubringen. Und der Held ist eben naiv genug, um eine Sprache zu benutzen, die auch damals nicht unbedingt die unsere war. Aber man muss ja unterscheiden, um nicht ganz naiv mit der Sache umzugehen. Das, was fiktive Personen sagen und die Einstellung der Autoren, die diese Personen erfunden haben, beziehungsweise die sie darstellen, nicht unbedingt sich deckt.
Sie haben vorhin gesagt, Sie waren zunächst mal überrascht oder Sie haben es zunächst mal gar nicht wirklich ernst genommen.
Ja.
Wissen Sie, wie es Herrn Waalkes damit gegangen ist? Hat er sich Ihnen gegenüber beispielsweise geäußert?
Herr Waalkes lebt zurzeit in der Blase von Dreharbeiten. Er hat mich nur gefragt, was da los sei, weil er im Einzelnen nicht genau informiert war über diese Sache. Ich habe mich dann informiert und muss sagen, ich kann diese reflexartigen Vorwürfe eigentlich nicht gutheißen. Andererseits verstehe ich sie, wenn sie von Betroffenen oder von der Interessenvertretung Betroffener kommt. Da spielt natürlich auch eine Säuberungsfantasie eine Rolle. Also man möchte es möglichst reinlich und eindeutig haben. Aber wie gesagt, das ist mit Komik nicht zu haben. Und ich kann eigentlich nur anraten, sich da andere Objekte zu suchen, die tatsächlichen Rassismus, also was auch als Alltagsrassismus bezeichnet wird, eher betreffen.
Wer darf darüber entscheiden, ob was wehtut, ob was falsch ankommt?
Na, ich will darüber gar nicht entscheiden. Das fiel mir nur auf in dem Versuch, jetzt nachträglich eine Komödie von damals, und darauf muss man schon bestehen, dass das komisch gemeint war, dieser Film, die jetzt so reinigen zu wollen oder das zu inkriminieren. Uns ging es damals nicht um die rassische Zugehörigkeit, sondern die rassische Zugehörigkeit führte zu dieser Szene. Und es war ein schwarzer Darsteller, der in dieser Szene agiert hat. Ich habe Verständnis für die Empfindlichkeit Betroffener und die Empfindlichkeit ihrer Vertreter. Was mich wirklich ärgert, oder ein wenig jedenfalls ärgert, ist, wenn sich Leute, die nicht davon betroffen sind, auch Journalisten, relativ kenntnisfrei mit diesem Film jetzt beschäftigen und ihm Rassismus vorwerfen. Und nicht nur Rassismus, sondern das ging so weit, dass sie in einer Kunstzeitschrift ausgerechnet, die ja nun für die Freiheit der Kunst sein müsste, gelesen habe, das sei ein Gipfel der Menschenverachtung. Und das sind so Beleidigungen, die ich dann doch etwas übertrieben finde, weil ich auch nicht zur Menschenverachtung neige. Aber wenn ich Menschen verachten würde, dann würden die Verfasser solcher Pamphlete dann ganz oben auf meiner Liste stehen.
Der Autor und Satiriker Bernd Eilert, vielen Dank. Heute kommt in die deutschen Kinos endlich ein Film, der schon im Frühjahr bei den Filmfestspielen in Berlin für Aufsehen gesorgt und der Preise abgeräumt hat. Der deutsche Regisseur Burhan Kurbani hat einen Klassiker der deutschen Literaturgeschichte, ja was, neu verfilmt, wäre wahrscheinlich viel zu wenig und viel zu schwach. Immerhin geht es um Alfred Döblins Großstadtroman Berlin-Alexanderplatz von 1929. Die Geschichte des Franz Bieberkopf, der nach seiner Haftentlassung versucht, wieder auf die Beine zu kommen und sich eine neue Existenz aufzubauen. Spoiler, so richtig gut haut das nicht hin. Rüdiger Suchsland, 1931 die erste Verfilmung, 1979 die berühmte Fernsehserie von Rainer Werner Fassbinder. Was haben Sie jetzt gesehen? Mehr als nur eine Neuverfilmung, oder?
Ja, einen ganz anderen Film. Genau genommen geht es ja auch in Literaturverfilmungen immer darum, etwas Eigenes zu schaffen, nicht etwas nur nachzuahmen oder zu bebildern. Und man kann auch, man kommt zumindest nicht sehr weit, wenn man nur die Vorlage dann an so einen Film ranhält und schaut, was stimmt nicht. Das hat schon bei den beiden Vorgängern nicht funktioniert. Das funktioniert hier noch weniger. Wir haben eine Geschichte, eigentlich in dem Sinn ganz nah an Döblin, die absolut aus der Gegenwart stammt, aus unserer Gegenwart. Und deswegen ein anderes Deutschland zeigt, als das, von dem Döblin berichtet. Das passt ganz gut zu den Themen, die wir vorher in der Sendung hatten, denn es ist ein auch postmigrantisches Deutschland, es ist ein buntes Deutschland. Früher hat man Multikulti gesagt, heute sagt man divers. Die Hauptfigur Franz Bieberkopf heißt Francis und ist ein afrikanischer Flüchtling, gespielt von einem brasilianischen Schauspieler, der dann aber hier eben einen Afrikaner spielt. Und auch die anderen Figuren sind schon sehr frei interpretiert, also es ist eine Neuinterpretation, keine Buchverfilmung.
Warum ist die Hauptfigur ein schwarzer Mann?
Tja, sicherlich deswegen, weil Burhan Kurbani, der Regisseur, ein Deutscher, in Deutschland geboren, als Sohn afrikanischer Flüchtlinge, auch sich für diese Flüchtlingsgeschichte interessiert. Das ist mal das eine. Und nicht nur eben wegen dem Sommer 2015, sondern weil er seine eigene Geschichte hineinschreibt in diesen Stoff, weil er aber genau genommen da auch sehr nah dran ist an dem Nachkriegskino, was auch für Fassbinder wichtig war. Denn wir sollten ja nicht vergessen, Flüchtlingsgeschichten sind nichts Neues. Vertreibungsgeschichten, Kriegsgeschichten, sondern die haben die Generation der Nachkriegsfilmemacher genauso geprägt. Und es geht natürlich darum, etwas aus unserer heutigen Zeit, also eine Geschichte zu erzählen, die zum Beispiel vom Kampf um Anerkennung von Minderheiten geprägt ist.
Burhan Kurbani hat gestern den Kolleginnen und Kollegen unserer Sendung Corso ein bisschen was über seine Motivation erzählt. Und da geht es unter anderem um Beobachtungen, die er selbst gemacht hat.
Ich fand einfach die Parallelen zu Franz Bieberkopf, der ja eben auch ausgegrenzt ist, der ein kleinkrimineller Tagelöhner ist, der versucht irgendwie seinen Weg durch Berlin zu machen, der nicht wirklich integriert ist in die Gesellschaft und in seinem parallelen Universum lebt, das so ein bisschen unsichtbar ist für die bürgerliche Mittelschicht. Das habe ich gesehen bei diesen Jungs im Park, oder das waren Parallelen, die ich irgendwie für mich übersetzen konnte in den Roman.
erzählt, Rüdiger Suchsland, wird die Handlung aber aus der Perspektive einer weißen Frau, richtig?
Ja, die Mizi, die Geliebte von Franz Bieberkopf, das ist die Hauptfigur. Sie ist eine Prostituierte, hier im Film eher eine Edelprostituierte. Und ich glaube, da geht es dann schon zum einen vielleicht auch um die weibliche Perspektive. Es geht aber auch darum, eine neutrale Perspektive zwischen den beiden Männern, zwischen Franz und Reinhold, die so die Antagonisten der Geschichte sind, dann eine dritte Perspektive zu finden. Und das Interessante ist ja, wer den Roman kennt oder die Verfilmungen gesehen hat, Mizi wird ermordet. Das darf man sagen. Und wir haben hier also auch den ungewöhnlichen Fall einer Geschichte, die eigentlich aus der Perspektive einer Toten erzählt ist.
Ist dieser Film sowas wie eine Antwort auf die Forderung nach mehr Diversität in der Filmbranche?
Ich glaube, das spielt schon eine Rolle. Andererseits, wir haben ja neuerdings auch Mitteilungen, dass Diversitätschecks bei Fördergremien eingeführt werden. Ich glaube, dass Burhan Kobani hat das gar nicht gebraucht. Seine Geschichte braucht das auch nicht, sondern hier ist es notwendig, dass die Hauptfigur schwarz ist. Aber auch das steht nicht im Zentrum. Das ist einfach ein Teil der Geschichte. Wenn man darüber nur reden würde, dann würde man ganz viele Dinge ausblenden. Und was die eigentliche Kunst dieses Films ist, das, was er erreicht hat, weswegen er auch 5 Filmpreise bekommen hat im Frühjahr, das ist ein wahnsinnig gut gemachter Film ist. Hervorragende Kamera, hervorragende Musik, hervorragender Schnitt, hier ganz nah an Döblins literarischer Montagetechnik und insofern auch weit mehr als nur der Film seines Regisseurs.
Rüdiger Suchsland, vielen Dank. Über Berlin Alexanderplatz. Die Neuverfilmung, Neufassung, der neue Film kommt heute in die deutschen Kinos. Hier kommen jetzt die Kulturmeldungen von heute und Enne Seidel hat sie.
Frankreich gibt mehrere Kulturgüter an 2 afrikanische Länder zurück. Die französische Regierung hat ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Konkret geht es um 26 Totem- und Geisterfiguren, die französische Truppen während der Kolonialzeit aus dem Königspalast von Abomey im heutigen Benin gestohlen hatten und die zurzeit in Paris im Musée du Quai Branly aufbewahrt werden. Frankreich will die Objekte jetzt nach Benin zurückgeben. An den Senegal restituiert Frankreich außerdem einen Säbel aus dem Bestand des Pariser Armeemuseums. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte vor 3 Jahren umfangreiche Rückgaben von Kunst- und Kulturschätzen an afrikanische Länder angekündigt und dazu ein vielbeachtetes Gutachten in Auftrag gegeben. Es gibt allerdings immer wieder Kritik, dass auf diese Ankündigungen bislang kaum Taten gefolgt seien. Theater vor antiker Kulisse. Dafür mussten wir früher nach Italien oder Griechenland reisen. Jetzt, in Zeiten von Corona, können wir das auch im Netz erleben. Kommende Woche wird erstmals eine Theatervorstellung im Amphitheater von Epidauros in Griechenland im Internet übertragen. Gezeigt werden die Perser von Aischylos. Die Übertragung sei ein Angebot für all diejenigen, die dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht nach Griechenland reisen können, so die griechische Regierung. Museumsbesuche sind hier in Deutschland schon seit ein paar Wochen wieder möglich. Anders in New York, dort sind die großen Kulturtempel weiterhin geschlossen. Der Broadway und die Metropolitan Opera haben alle Veranstaltungen bis zum Ende des Jahres abgesagt. Das New Yorker Metropolitan Museum allerdings kündigt jetzt an, Ende August wieder für Besucher zu öffnen. Natürlich unter strengen Corona-Auflagen. Die Türen des Museums zu öffnen sei ein wichtiges Signal für New York und uns alle, sagte Direktor Max Hollein.
Enne Seidel, die Kulturmeldungen, vielen Dank. Wenn Sie das, was Sie gerade gehört haben, nochmal hören wollen, zeitunabhängig zum Beispiel, dann gibt es unter anderem die DLF-Audiothek-App, überall da, wo es ordentliche Apps gibt. Da können Sie auch Kultur heute unmittelbar, nachdem wir hier das Studio verlassen haben, nachhören. Ansonsten gibt es eine neue Ausgabe morgen wieder um 17.35 Uhr. Vorher unter anderem jetzt sofort die Nachrichten, dann kommt Martin Zagatta und hat die Informationen am Abend. Ein Thema dann: bei Tönjes fließt wieder Blut. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.